Ein Faschingsfest hatte angeblich einmal geschlagene 11 Tage und Nächte gedauert. Hannes und Johnny, zwei Kabarettisten, waren als Zebra erschienen und in der Frühe hatte man das Tier in der Mitte zerteilen müssen, ehe die Insassen einem verklemmten Kunststoffreißverschluss zum Opfer gefallen und erstickt wären. Ein Filmregisseur aus Den Haag hatte seinen Hund mitgebracht, der derweil eine Käseplatte verspeiste. Und ein verhärmtes Mütterchen hatte man an der Tür mit einer Butterbreze abspeisen und heimschicken wollen, ehe unter kreischendem Gelächter aufgedeckt wurde, dass ein geladener Gast gar ein Jugendlicher in dem Kostüm steckte. Und was für ein Hübscher, hatte die schwärmerische Ruth geflötet, zog sich die schmierige graue Perücke vom Kopf und zum Vorschein kam ein schwarzlockiger Romeo, verkrachter Schauspieler, aber warum der es bei uns zu nichts gebracht hat, darfst du mich nicht fragen. Quer durch den Raum voller redender, lachender, trinkender, Häppchen in sich hineinstopfender Menschen sah sie nach dem jungen Mann an der Bar. Mit einer ansehnlichen Schulter lehnte er an der mit Ranken bemalten Wand und schluckte Weißwein wie Wasser, aber mit Grazie. Immer wieder bildeten sich Knäuel aus Menschen um ihn, die dem Strom von Worten, der nur vom Weißweintrinken unterbrochen, unentwegt aus seinem Mund floss, scheinbar gebannt lauschten. Sie erkannte Vera Hacken, die jiddische Literatin aus Odessa, die gut doppelt so alt sein musste wie der Jungspund. Womit faszinierte er die lebenskluge Frau derart, dass sie zu ihm aufsah, ohne sich von der Stelle zu rühren? Daran, dass es sich bei ihm um den als Bettelweib kostümierten verkrachten Romeo handelte, hegte sie inzwischen keinen Zweifel mehr. »Ingeborg!« Das war Lia, mit der sie bei den kleinen Fischen eine Kabarettnummer gespielt hatte. Keine ganz schlechte Nummer, aber wie so viele der pilzartig aus dem Boden schießenden Jungschreiberlinge musste auch der Verfasser jener markigen Couplets noch lernen, dass der Wegfall der Nazi-Zensur nicht alles, was man jetzt frei herausschreien durfte, heiligte. Schwaches blieb immer noch schwach, Dümmliches dümmlich und Verlogenes verlogen. Falsches wurde nicht richtig, weil man frei war, es von sich zu geben. Ingeborg griff nach ihrem Glas und fand es leer. »Warte, ich lasse da mal die Luft raus.« Lia nahm es ihr weg. »Was war drin? Pfirsichbowle?« »Whisky«, sagte Ingeborg. »Stell's hin. Wenn ich es nachgefüllt haben will, gehe ich selbst.« »Oho!« Lia furchte die Stirn. »Gute Vorsätze fürs neue Jahr schon vor Mitternacht? Die Leber pfleglich behandeln?« »Nein.« Ihre Leber war wie aus Eisen und ihre Lunge tapfer. Sie griff nach ihren Zigaretten. Es war ihr Herz, das Schwächen zeigte. Empfindlichkeiten, die sie sich nicht leisten konnte. Nicht als Frau, die den Vater ihres Kindes, einen heldenhaften Feldarzt, mitten im Krieg verlassen hatte und noch weniger als Schauspielerin, die für Streitsucht und Rechthaberei verschrien war. Sie hatte mit ihrer Kompromisslosigkeit 4 Mäuler zu stopfen, das ihres Kindes, das ihrer Mutter, das der gebrechlichen Tante und ihr eigenes, das sich beim Essen allerdings zurückhielt. Das Herz pfleglich zu behandeln, war nicht machbar. Auch nicht als Vorsatz für das druckfrische Jahr 1953. Überall dort, wo das Herz sich entlang hangeln musste, riss es sich am Stacheldraht. »Ich mag dein Kostüm«, sagte Lia und wies auf Ingeborgs schmale, von schwarzem Samt umschlossene Schenkel. »Du siehst aus wie die heimliche Geliebte auf der Beerdigung des Tycoons.«